Guten Abend, Helmut Opitz. Willkommen in Baden-Baden.
Ja, danke. Freut mich, heute Abend hier zu sein.
Helmut Opitz, geboren 1959 in Bielefeld, hat bisher 7 Lyrikbücher veröffentlicht mit Titeln, in denen die Städte leuchten, dann übergehen in die elektrische Nacht und vom Engel im Herbst mit Orangen erzählen und die Sekunden vor Augenaufschlag einzufangen versuchen. Und es war kein gerader Weg zur Lyrik, Helmut Opitz. Ich möchte Ihnen zum Anfang gerne ein Gedicht vortragen lassen, keins von Ihnen, sondern ein fremdes. Und mit dem Titel des Gedichts und dessen Interpreten haben wir dann schon Ihren ursprünglichen Berufswunsch und Ihren derzeitigen Beruf einem Lyriker entsprechend verraten.
Reklame. Ich wollte von gar nichts wissen. Da habe ich eine Reklame erblickt. Die hat mich in die Augen gezwickt und ins Gedächtnis gebissen. Sie predigte mir von früh bis spät, laut, öffentlich, wie im Stillen, von der vorzüglichen Qualität gewisser Bettnässerpillen. Ich sagte, mag sein, doch für mich nicht. Nein, nein, mein Bett und mein Gewissen sind rein. Doch sie lief weiter hinter mir her, sie folgte mir bis an die Brille. Sie kam mir aus jedem Journal in die Quer und säuselte, Bettnässerpille. Sie war bald rosa, bald lieblich grün, sie sprach in Reimen von Dichtern, sie fuhr in der Trambahn und kletterte kühn nachts auf die Dächer mit Lichtern. Und weil sie so zähe und künstlerisch blieb, war ich ihr endlich zu Willen. Es liegen auf meinem Frühstückstisch nun täglich 2 Bettnässerpillen. Die isst meine Frau als Entfettungsbonbon. Ich habe die Frau belogen. Ein holder Frieden ist in den Salon meiner Seele eingezogen.
Okay. Haben Sie erkannt, wer von wem das Gedicht ist?
Nee, leider nicht.
Von Ringelnatz.
Ach, das von Ringelnatz?
Ja.
Aber ich hatte jetzt, was weiß ich, bis Brecht vermutet.
Aber der Titel Reklame, der deutet auf Ihren Beruf hin, den Sie jetzt ausüben.
Genau, ich bin Werbetexter im Hauptberuf. Und bin auch dazu gekommen wie die Jungfrau zum Kinde, letztendlich.
Haben Sie den Interpreten erkannt?
Ich dachte zuerst Ulrich Mühe. Ist es auch nicht. Ich rate heute nur falsch.
Nee, das wäre Ilja Richter.
Ilja Richter?
Ja.
Unglaublich.
Und den habe ich ausgesucht natürlich, weil Sie durch Ilja Richter 1972, durch eine Sendung, Top of the Pops,
ja,
Musik gehört haben und gesagt haben, so wie die da die Band spielen, so möchte ich auch gerne spielen.
Genau, das war 1972. Ich kann mich sogar noch an den Monat ungefähr erinnern. Muss Mai gewesen sein, Mai oder Juni, da lief in Top of the Pops Uriah Heep Easy Living. Und das fand ich damals, diese langen Haare und dieses lässige Runtergeklampfe von dem Lied, das war schon sehr beeindruckend. Und da kam bei mir der Wunsch auf, entweder wirst du genauso oder, ja, also ich wollte da zu dem Zeitpunkt auch glatt ein Musiker werden.
Also das heißt, ohne Top of the Pops und ohne Ilja Richter wäre es gar nicht so weit gekommen?
Nein, ja, wenn ich das musikalische Talent gehabt hätte, wäre ich vielleicht wirklich Musiker geworden. Aber dann habe ich dann irgendwann gemerkt, dass meine instrumentale Begabung doch stark zu wünschen übrig lässt und ich mich lieber auf den zweiten Teil eines Songs, die Lyrics, verlassen sollte.
Also Werbetexter, Art Director, wann schreiben Sie denn Ihre Gedichte?
Ja, ich schreibe nachts meine Gedichte. Also tagsüber kommt mal schon eine Idee zustande, aber ich komme erst dazu, nachts in Ruhe zu schreiben, weil... Ja, ein Werbeberuf zeichnet sich dadurch aus, dass man da auch keine geregelten Arbeitszeiten hat. Das geht meist so bis 8, 9. Und wenn ich dann nach Hause komme, ja gut, dann muss die Familie auch ein bisschen was von mir haben. Und erst dann, wenn Ruhe überall ist, kann ich mich selbst hinsetzen.
Also das heißt, Sie verlassen dann irgendwann den Raum und sagen so, jetzt geht Vati dichten. Die 2 Kinder werden verlassen, die Ehefrau wird verlassen und dann geht's los. Ich meine damit so, dass Sie dann wirklich diszipliniert eine Zeit haben, der Sie sich dann auch hinsetzen.
Ja, es ist jetzt nicht so unbedingt, dass das eine feste Zeit ist, sondern ich sitze die anderen sozusagen aus. Das heißt, die gehen irgendwann müde ins Bett und dann setze ich mich hin. Das kann auch durchaus mal später als 10 Uhr sein.
Und wann gehen Sie so mal aus? Und wann lesen Sie ein Buch?
Ich kann meist sowieso nicht einschlafen, wenn ich dann gearbeitet habe. Ich lese dann meist, wenn ich ins Bett gehe, das ist so gegen zwei, lese ich dann ungefähr noch eine halbe Stunde, Stunde und natürlich in der freien Zeit. Also ich komme mit relativ wenig Schlaf aus, um es mal so zu sagen.
10 Jahre nach dem Wunsch, Musiker zu werden. Und dann, haben Sie gerade gesagt, und dann habe ich mich auf die Lyrics besonnen. Also 10 Jahre danach erschien Ihr erster Gedichtband An unseren Lippengrenzen. Hören wir von diesem Buch das Gedicht, was dem Lyrikband den Titel gegeben hat.
An unseren Lippengrenzen bekommt keins unserer Worte einen Passierschein. Was zu sagen wäre, schreibt uns das Schweigen in die Augen. Und wir nehmen damit im Dunkeln die Kälte aus dem Fenster und schenken uns Eisblumen.
Das war eins Ihrer ersten Gedichte, Helmut Opitz. Mögen Sie das noch?
Also ich mag davon manche Wendungen noch, aber ich merke, dass ich mich davon etwas sozusagen weiterentwickelt habe. Es ist eine gewisse Distanz dazu da.
Sie studierten in Münster Germanistik und Philosophie. Das war gar nicht so weit weg von Bielefeld, wo Sie geboren sind. Warum denn so nah an zu Hause?
Ja, ich hatte ursprünglich Hamburg eingetragen als erstes Ziel, aber die ZVS hat mich nach Münster verfrachtet und dann gefiel es mir in Münster auch ganz gut. Und dann bin ich da geblieben, weil ich hatte eigentlich gute Professoren und Doktoren. Und ja, da entdeckte ich dann auch die Liebe zur Literatur, die ist durchs Studium erst richtig gekommen.
Sie waren 23, als Sie diesen ersten Gedichtband veröffentlichten. Das war ja nun wirklich ziemlich jung.
Das war ziemlich jung, aber ich vermute mal, das hing auch damit zusammen. Ich hatte mich ja eine Zeit lang vorher wirklich als in einer Band versucht, als Bassist und Mitsänger sozusagen. Und da ist es nie zu einer Platte gekommen, was immer der sehnlichste Wunsch war. Und ich vermute mal, dass der Drang dann gewesen ist, doch da relativ schnell veröffentlicht zu werden.
Haben Sie denn zu Ende studiert? Sie wollten Lehrer werden.
Ja, das erste Staatsexamen habe ich gemacht. Aber ich bin nie ins Referendariat gekommen, weil das schlimmste Fach im Studium fand ich immer dieses Pädagogik-Nebenstudium, was man da mitbetreiben musste. Und das ist es eigentlich auch, was mir den Lehrberuf letztendlich verdorben hat. Also ich merkte während des Studiums, dass ich dann eigentlich vom Schreiben leben will. Und habe dann so angefangen, für Stadtmagazine Rezensionen, Plattenrezensionen zu schreiben und als Musikredakteur zu arbeiten. Und das war dann auch so ein schleichender Prozess.
Dann hören wir doch jetzt noch wieder ein Gedicht. Graugetigerte Nachmittage.
Grau getigerte Nachmittage, Katz buckeln jetzt wieder um die Nächte mit ihren schwefligen Stunden, diesem lichtscheuen Gesindel. Ich sitze hier am Fenster mit kalenderverdorbenem Blick, mich nur schnell verabschieden von den Tollkirschen des Sommers und den Rosinen im Kopf. Mit euch hätte ich gern noch etwas herumgetändelt, mich einfach in die Binsen gehen lassen, mich an den Tag verramscht. Schon klagt der November sein Recht ein. Mit drahtkaltem Akkord.
Helmut Opitz, Sie haben gerade gesagt, dass Sie mit wenig Schlaf auskommen. Einer der Sätze in diesem Gedicht war, sich verramschen an den Tag. Haben Sie das überhaupt jemals getan?
Während des Studiums schon. Also es gab ja durchaus Tage, wo ich nicht permanent produktiv gewesen bin, sondern auch den Tag wirklich verschleudert habe, die Zeit vertändelt habe mit Träumerei, ein bisschen vor mich hin. Denken, ja gut, da kann man zwischen produktiver Zeit und nicht produktiver Zeit manchmal gar nicht unterscheiden, denn dieses Träumen oder vor sich hin grübeln ist oft die Voraussetzung dafür, dass überhaupt etwas entsteht. Diesem Gedicht merkt man aber auch so ein bisschen an, das ist ja damals Anfang der 80er entstanden, das hat so ein bisschen von der, die frühen 80er Jahre, da merkt man so ein bisschen ein paar Vorbilder, kann ich da jetzt noch im Nachhinein noch erkennen.
Welche?
Also, ja, Ulla Hahn spielt da natürlich eine Rolle über diese Tollkirschen. Und wer mir auch damals sehr gefallen hat, war Gerhard Falkner, auch ein Lyriker, der Anfang der 80er herausgekommen ist mit seinen ersten Sachen, weil er der damals vorherrschenden neuen Subjektivität wirklich wieder ein Bilderreichtum entgegengesetzt hat. Da entstand, merkte ich, eine Gegenrichtung, die mir sehr gefiel.
Lange nicht gesehen. Hals, Maul, Herz, alte Werbetrommel, mach keinen Wirbel. Satt hab ich deinen Überschall, deine Don Quixoterien. Beherrsch dich. Du zitternde Wortschleuder, sonst geht gevatter Mund wieder über vor süßester Idiotie. Stocher nicht rum in den Jahren, in den ins Gedächtnis gebrockten Verstörungen. Diese Suppe ist längst ausgelöffelt. Rühr das nicht auf, verlier kein Wort. Sag nicht, wie's um mich steht. in- und auswendiges Du. Endlich wirst du mir fremd. Ungestört dürfen jetzt Schwärme alter Vokabeln wieder einfallen in mich, dürfen nachdunkeln. Du behelligst sie nicht mehr. Lichtgeplänkel. Als erster läuft der Himmel zum Tag über, hisst lauter blaue Fahnen. Der Wind dreht uns eine Hoffnung an. Und ach, die Zunge, Standarte des Leichtsinns. Die Zunge setzt Segel. Im Sterbezimmer. Früh kommen sie mit ihren Laken, mit ihren blitzenden Schüsseln. Knapp die Begrüßung, präzise die Handgriffe. Ein schweigender Service. Auch sie sagt nichts. Den ganzen Tag nicht. Und auch am Abend nicht. Nur ihre Hände, blaugrün geädert, flattern jetzt unruhiger über die Bettdecke. Zwei heftige kleine Eisvögel. Nicht aufzuhalten.
Helmut Opitz, die ersten drei Gedichte stammen aus Ihrem zweiten Gedichtband Entfernungen, Entfernungen, der 1984 erschien. Und das letzte veröffentlichten Sie später, aber es stammt auch aus der ersten Hälfte der 80er Jahre. Nun ist keines dieser Gedichte gereimt und es folgen auch nur ganz wenige in den späteren Jahren. Und auch wenn Sie sicherlich zu Recht sagen, ein Gedicht sei ein Ort, der trotz aller herrschenden Rationalität nicht wissenschaftlich überprüfbar oder analysierbar ist. Aber wie dichten Sie und wie finden Sie den richtigen Rhythmus? Sie sagten auch einmal, ich ochse um jede Zeile. Aber eben wie?
Es ist oft so, dass ein Gedicht mit einem ganz kleinen Bild anfängt. Also ich setze mich nie hin und sage, ich möchte ein Gedicht über etwas schreiben, sondern es beginnt mit einem Sprachbild. Das kann manchmal auch eine Buchstabenverschiebung sein, also dass ein Buchstabe ausgetauscht wird. Ich habe mal ein Gedicht begonnen, da stand nur die Zeile, das Jahr ging schweren Märzens in den Frühling. Nur ein Buchstabe ausgetauscht und da herum ist das Gedicht entstanden. Und das Zweite ist, ich schreibe meine Gedichte erst sehr spät hin. Ich spreche meine Gedichte tausendmal vor mich hin, bevor ich es überhaupt hinschreibe. Das heißt, ich habe 6 bis 8 Zeilen im Kopf, die ich permanent vor mich hin formuliere. Deswegen schreibe ich wahrscheinlich auch nachts, weil das einen seltsamen Eindruck macht. Aber diese 6 bis 8 Zeilen spreche ich rund im Mund. Dann entwickeln die erst durch das Sprechen einen gewissen Rhythmus. Und wenn ich es hinschreibe, dann fehlt mir manchmal vielleicht nur noch ein Übergang. Dann habe ich das Ende zum Beispiel und diesen Beginn. Und dieser kleine Übergang zwischen Beginn und Ende, das ist das, was oft dann nur noch fehlt. Von daher verspreche ich mir, dass ich nachts nicht im Bermuda-Viereck des weißen Papiers versinke, sondern ich habe dann immer was ich schon hinschreiben kann.
Lesen Sie dann am nächsten Morgen nochmal, wie man das häufig so liest, dann der Dichter las am nächsten Morgen nochmal sein Gedicht und hat gesagt, für den Papierkorb oder das ganz stehen lassen?
Es ist genauso. Also ich lese auch am nächsten Morgen und schaue, ob das Gedicht Bestand hat. Wenn ja, freut man sich natürlich, dann herzt man seine Idee und schaut nach, ob nicht T.S. Eliot oder Gottfried Benn die gleiche Idee schon hatten. Wenn das nicht der Fall ist, dann freut man sich natürlich umso mehr. Aber es gibt auch Momente, wo man sagt, nachts zu schreiben, durch die Erschöpfung, die dann auch auftritt, ist man korrupt und bestechlich. Das heißt also, man hält kleine Ideen oft, die werfen langen Schatten. Nachts hält man sie für große Ideen und am nächsten Morgen haben sie keinen Bestand.
Dann hören wir jetzt mal ein Gedicht, das heißt Einmarsch der Elefanten. Möglicherweise ist das ein Gedicht auf einen solchen Seufzer. Reden wir hinterher nochmal drüber.
Einmarsch der Elefanten. Dichtung hat Tag der offenen Tür. Da werden Sätze entriegelt. Wortverschlüsse schnappen auf. Sogar die Hermetik löst die zwei obersten Knöpfe ihrer Bluse. Hereintreten die Tonangebenden, die Durchgepeitschten, die Schwierigkeitsverwalter der deutschen Sprache. Ihnen folgen die vereinigten Zulieferbetriebe Physik, Chemie, Biologie, Mathematik. Im Arm die großen Folianten, daraus die Selbsternannten ihr Sprachgeröll schürfen. Sie dürfen nur nicht anecken. Da stürzen sie sonst. Da stürzen sie mit einem einzigen Schwenk ihres Hinterns Regale um und die Vitrinen mit den Mandelbäumen nehmen Schaden. Und spätestens dann weiß es jeder. Die Trampel sind los. Die Trompeter mit den Folianten. Elefanten im Paul-Celan-Laden.
Ist das so gedacht gewesen gegen diesen Literaturbetrieb?
Es ist einerseits gegen den Literaturbetrieb, es ist aber auch gegen eine bestimmte Form von Dichtung, die ja vom Feuilleton sehr gemocht wird. Das sind eben, also es gab eine Zeit lang mal Dichtung, wo gesagt wurde, die Impulse müssen komplett aus der Wissenschaft, aus den Naturwissenschaften gezogen werden. Wir sollten mehr in den Archiven gucken, uns Vogelbelger angucken. Gab es mal eine Idee, dass man vielleicht da wieder neue Inspirationen herholen könnte. Und ja, das waren diese vereinigten Zulieferbetriebe der Naturwissenschaften, die ich da aufs Korn nehmen wollte. Und motivisch liegt das Ganze daran, dass in Bielefeld, wo ich herkomme, über 25 Jahre ein Festival stattfand, jedes Jahr konkrete Poesie. Professor Jörg Drews lud ein und es kamen also wirklich von Helmut Heißenbüttel bis sonst wohin sehr verdienstvolle, gute Leute. Aber es war eben schwer, sich in der Stadt und im Umkreis zu behaupten, als jemand, der in Anführungsstrichen konventionell schreibt, der auch meint, dass man nicht Sprache aufsteigen lassen kann wie bunte Luftballons, sondern dass man sich auch mal der Blässe eines Gedankens, ein Gedicht zumindest von der Blässe eines Gedankens angekränkelt sein darf. Und deswegen ja, empfand ich es so, dass die oft Leute wie Paul Celan falsch verstanden haben. Also deswegen Elefanten im Paul Celan-Laden. Also dieses darauf kam es mir jetzt an. Jetzt ist es aber richtig gesprochen worden, Paul Celan-Laden.
Ist denn der Paul Celan für Sie ein Vorbild gewesen?
In der Anfangsphase ja. Also zu Beginn der 80er Jahre war er ein Vorbild, weil er jetzt nicht so sehr wegen der Hermetik, die ihm ja da vielfach nachgesagt wurde, sondern weil ich das Gefühl hatte, er macht Worte und Vokabeln für Poesie zugänglich, die vorher noch kein anderer zugänglich gemacht hatte. Da tauchen ja auch mal Worte wie Tumor wird da plötzlich in einem Gedicht verwendet als Sprachbild, dann, ja, da tauchen auch schon wissenschaftliche Begriffe auf der damaligen Zeit. Aber bei ihm ist das, ja, das ist nicht angeklebt, sondern er versucht, der Poesie ganz neue Bereiche zu eröffnen. Und das fand ich eigentlich eine Pionierleistung. Und von daher muss man ihn manchmal vor seinen Verehrern vielleicht ein bisschen in Schutz nehmen.
1986 veröffentlicht sie wieder ein Gedichtband, das eine Zeit lang war es immer alle 2 Jahre. Es war so ein 2-Jahre-Rhythmus
eigentlich. Ja, ja, da war noch Verlass auf mich.
Und dieser Band hieß Die Städte leuchten. Und die Stadt ist eigentlich ein liebgewonnenes Sujet, sowohl in Prosa wie in Lyrik. Und bei Ihnen auch. Und warum?
Ja, in der Großstadt lassen sich oft auf abstrakte Weise bestimmte Dinge erkennen. Ja, Rhythmus, Tempo, Ballung, das sind alles Dinge, die in einer Stadt über den Verkehr, über Fußgänger, über Ampeltakt sozusagen das Organ, das Leben eigentlich sichtbar machen. Und das lässt sich in der Stadt viel besser nachvollziehen als auf dem Lande. Auch wenn da das Leben wahrscheinlich noch mehr pulst, aber das abstrakte Leben einer Stadt, das hat mich eigentlich sehr gereizt.
Dann hören wir doch jetzt einige Gedichte aus dem Lyrikband Die Städte leuchten.
Ballung. Film ab. Durch Vorortschaften, Randbezirke, befallen von Metastasen aus Metall, Kesseln, Tanks, funkelnden Versorgungsgeschwulsten. Und weiter Richtung Inner City, durch Wohngewebe, Fertigteile. Immer enger, zur Mitte hin, von einer Angst, als bisse die Nacht etwas vom Stadtrand ab. Hier sträubt sich Stein zu Berge. Eine gelle Stille in Marmor und Glas getürmt, Banken, Apartments, Terrassen und die Hotels, wie sie ums Licht würfeln. Rhythmus. Die in die Straßen hingekippte Menschenhalde, Streugut, verteilt auf Zonen, Treppen, gläserne Passagen, verurteilt zu fieberhaft, zu Bewegung, immer zu Bewegung, nach einem unbekannten Rhythmus, vermutlich dem Leuchttakt der Ampeln, dieser heimlichen Schrittmacher. Gleichzeit. He, Gegenwart. Gegenwärterin. Passt auf die übrige Zeit auf. Denkzeuge leuchten. Im matten Dimmer der Monitore kann man die Aussagen lesen. Die Gehirnschrift der Metropolen von Frisco bis Taschkent. Keine Entfernung mehr zwischen Frage und Antwort. Da hocken die Erschöpften und die Abgetanzten in vergeudeten Momenten schwer vernetzt. Hey, es hat Gleichzeit geschlagen. Alles ist jetzt. Jetzt? Paranoia. Tiefinnenstadt hat den Blues an. Da kommen Nächte die Rolltreppe herunter, rot wie angebrochene Körper, übersät von Licht und Nervenscheiben. Aus allen Kaufhäusern stürzt Tant aufs Herz. Punkt 1 setzt der Schmerzschrittmacher ein und aus den Drehtüren schwingen die von bösen Monden angefachten Männer. Die hellgestreiften Straßen, Frauenantilopen wechseln rasch ins Unsichtbare. Wohin denn sonst verloren gehen mit all dem schwindsüchtigen Glück? In Fremdstädte etwa? Ferngespräche, Kachelwelten unter der Erde oder in den von Kirchtürmen bestochenen Himmel. Es gibt wohl tausend Arten des Verschwindens. Die Autokinos erzählen es den Windschutzscheiben und die dahinter lächeln, als wüssten sie Bescheid. Zelluloid. Ende.
Das waren 4 Gedichte Helmut Uppitz aus ihrem Band »Die Städte leuchten«. Wenn Sie das so hören, gibt es neue Assoziationen? Oder freuen Sie sich einfach an den Formulierungen und sagen, das ist schon, das stimmt schon so, das steht so da und da muss nichts mehr dran geändert werden?
Also es gibt vielleicht so 1-2 Nahtstellen, wo ich vielleicht heute nochmal nachdenken würde, aber im Großen und Ganzen würde ich es sowieso lassen, weil Sie waren damals unter Eindruck eines Films entstanden. Ich weiß jetzt den Regisseur nicht mehr, aber der Film hieß Koyaanisqatsi. Mitte der 80er ein relativ angesagter Film in den Programmkinos. Zur Musik von Philip Glass wurden da wirklich der Verfall amerikanischer Städte gezeigt, wie zum Beispiel Gebäude in die Luft gesprengt werden, wie Menschen auf Rolltreppen hin und her hasten. Und da fand ich, war eine sehr expressive Wucht und sehr, ja, diese abstrakte Bewegung drin. Und das wollte ich genau, dieses wollte ich genau in einem Text einfangen. Und deshalb könnte ich also, wenn höchstens noch ganz kleinen Nahtstellen was ändern. Ansonsten würde ich es aber in der Wucht auch so lassen.
Sie haben ein Jahr später zu Bildern der Pariser Metro Texte geschrieben, die, meine ich, diese Texte, die auch ohne, dass man die Bilder sieht, Vorstellungen erwecken. Hören wir doch einen Text, Rue Montmartre.
Rue Montmartre. Das bizarre Alkpärchen schlurft an den Sitzbänken entlang, um einen ungestörten Platz zu finden. Sie haben, als im letzten bitterkalten Winter die Clochards brückenweise erfroren und die Stadt die Metrostationen für Übernachtungen öffnete, hier unten eine Heimat gefunden. Sie ist viel jünger als er, geht einige Schritte vor ihm unsicher auf ihren Stöckelschuhen, knickt manchmal um und keift dann den früh vergreisten Mann hinter sich an, er solle sich gefälligst beeilen, als trage er zu den Plastiktüten mit den Flaschen auch noch die Schuld an ihrem Missgeschick. Ab und zu holt sie einen Taschenspiegel aus ihrer Jacke hervor und schaut prüfend hinein. Ein letzter Rest Eitelkeit blitzt wie ein durch die Sucht nicht auszurottendes Ritual hinter der Verwahrlosung hervor. Sie zieht die Lippen nach, er das Bein.
Die Bildhaftigkeit dieses Prosatextes, die gilt ja genau gleich auch für die Bildhaftigkeit ihrer Gedichte. Wir haben ja schon drüber gesprochen und die wird ja nun auch zu Recht gerühmt. Und es ist auch diese Bildhaftigkeit, die im positiven Sinne Ihre Gedichte eingängig machen. Können Sie nochmal versuchen zu sagen, wie es Ihnen gelingt, wenn Sie ein Bild vor sich haben, also diese Metro-Fotos? Das werden mehr gewesen sein, als in dem Band dann im Endeffekt erschienen, weil zu jedem fällt einem vielleicht auch nicht der Text ein oder es gefällt einem das Bild nicht. Aber wie gelingt es Ihnen denn dann, weil es ist ja schwierig, ein Bild zu sehen und dazu einen Text zu schreiben, der das Bild nicht beschreibt, sondern eine Fantasie dazu hat und dennoch zu dem Bild eine Verbindung hat? Das muss ja schwieriger sein, als wenn man nur ein Gedicht schreibt.
Dieser Metroband war auch eine Auftragsarbeit. Da gab es also diese Fotos schon. Das ist nicht eine Arbeit, die zusammen mit dem Fotografen in Paris entstanden ist, sondern da gab es diese Bilder schon. Und ich habe ab einem bestimmten Zeitpunkt gedacht, also es hat gar keinen Zweck, wenn ich mit Texte versuche, diese Bilder zu illustrieren. mit Prosa, sondern ich bin dann selbst für 2-3 Tage nach Paris gefahren, viel länger gar nicht, und habe mich da also konzentriert den U-Bahn-Stationen und der Metro ausgesetzt. Ich will jetzt nicht sagen, dass alle Beobachtungen darin authentisch sind, aber sie haben zumindest da ihren Ausgang genommen. Und mir kam es dann darauf an, zu den relativ abstrakten Bildern, die es sind. Es sind meist so Kacheln, Hebel, Treppen,
Fotoreklamen,
die Metrowaggons, aber alles relativ menschenleer. Da kam es mir darauf an, Menschen zu beschreiben. Und das in einer Art von Prosa, die das vielleicht auch nicht so journalistisch macht, sondern der abstrakten Bildhaftigkeit eine konkrete Bildhaftigkeit oder eine menschliche Bildhaftigkeit gegenübersetzt.
Was ich mich gefragt habe, als ich diesen Band mir angeschaut habe, warum ist dem Helmut Opitz nicht die Lust am Gedichteschreiben dem durchgegangen und hat gesagt, ich feg jetzt Prosa weg und schreibe dafür Gedichte?
Da stand ich also relativ unter Zeitdruck. Es war, wie gesagt, eine Auftragsarbeit, und für Gedichte hätte ich weiß nicht, ob ich da nicht noch eine Ecke länger gebraucht hätte. Und außerdem wollte ich es zwischendurch durch, ja, da sind manchmal feuilletonistische Einsprengsel drin, es sind ja abstrakte Bemerkungen zu Entree oder im Gegenteil wieder Austreten aus der U-Bahn drin. Also es sind relativ ungeordnete Gedanken gewesen, die man so quasi in einen Korrel treiben muss sozusagen. Und davon sind diese Betrachtungen von konkreten Menschen ist ein Teil, aber es sind auch, das ist insgesamt textlich ein sehr disparater Band. Und ich hätte für, wenn ich da mit Gedichten gearbeitet hätte, viel länger gebraucht.
Offene Tür. Vielleicht gerade Flüchtigkeit. Die Unschärfe des Blicks schneidet tief. Und weißt du, Worte. Worte drücken sich vor der offenen Tür herum. Geschoben, bedrängt von den in uns wildernden Wünschen. Versprechen, vermissen, verschwinden. Eben noch eine Ahnung blau auf den Dingen. Auf den Seen zwischen den Abraumhalden der Sprache ein Kräuseln. Was wir vom Mund absparen, was uns abhanden kommt. Da fliegen auf die in Hände verwandelten Worte, fliegen als schwirrende Gesten auf und davon in den Süden der Geräusche und eine Hörweite darüber hinaus. Aber nicht einmal damit kann man die Entfernungen überwinden von einem zum anderen. Wohl eher mit Revolvern. Aber das ist eine andere Geschichte. Winterschlussverlauf. Alles muss raus. Mäntel, Handschuhe, Schneeglöckchen. Mild treibt's der späte Januar. Verschleudert Autos an Kurven und wattierte Jacken an den meistbietenden Sturm. Von weiter unten, tief aus dem Süden des Übermuts, zieht schon das erste Hochdruckgebiet Richtung Mundraum. Doch die Winterware des Herzens bleibt hinter den Zähnen vergraben. Jedes Lächeln ein Friedhof. Tulpen platzen heraus. Nur auf Nichtgesagtes ist jetzt noch Verlass.
Ja, die Bildhaftigkeit in Ihren Gedichten, Helmut Opitz. Wie ist es mit dem Blau, den Seen, den Abraumhalden, den fliegenden Händen, den Revolvern und mit den Worten, die sich vor den offenen Türen herumdrücken, geschoben und bedrängt sind? Jedes Lächeln ein Friedhof.
Bilder ermöglichen ja die disparatesten Bedeutungsfelder elegant zusammenzubringen. Und ein weiteres unerschöpfliches Reservoir für gute Bilder ist, etwas zu personifizieren. Und ich personifiziere die Jahreszeiten, ich personifiziere Monate, tauchen permanent in Gedichten auf und ermöglichen Charakterisierungen, die einem wirklich neue Bildwelten eröffnen, außerhalb der gängigen, ja schon dichterisch relativ ausgebeuteten Natur- oder Jahreszeiten. Ich finde, Gedichte muss man genauso gut sehen können, wie man sie lesen können muss. Und das ist eigentlich so der Anspruch, den ich an ein Gedicht habe.
Was aber auch noch fast ein Erkennungszeichen Ihrer Gedichte ist, dass Sie bekannte Redewendungen, die wir nun wie häufig auch immer am Tag verwenden, in Ihre Gedichte integrieren. Also, da geht es dann, dass Sie verdammt und zugenäht zum Beispiel benutzen. Aber bevor wir darüber reden, jetzt das Gedicht Gott hat eine gute Rückhand.
Gott hatte eine gute Rückhand in jenem Sommer 89. Knapp strichen die Getäuschten über die Netzkante, die Gehetzten und Geheuchelten. Über die Netzkante aus Eisen strichen sie, zückten ihre Passwörter, belogen und betrogen. Und wir, naturtrüb im Schädel und Hardware im Herzen, wir hielten's für Fernweh, als die Botschaften platzten und aus allen Umlaufbahnen Trabanten zu uns hereinschwebten. Wir machten einen Riesenriss und merkten's nicht an unseren palmenverseuchten Stränden, geschwenkt von einem Abendlicht aus mildem Bourbon. In jenem Sommer, da fing es an. Da hat man Deutschland verdammt und zugenäht.
Wie kamen Sie drauf?
Dieses Gedicht beleuchtet ja eine bestimmte politische Situation, aber auch eine bestimmte Spannung eines Sommers. Es war, was ich so unglaublich fand, dass ein Gebilde, was über 40 Jahre lang gehalten hatte, also die verschiedenen Blöcke, dann plötzlich so in sich zusammenfiel und mit einer Eile zusammenfiel, die man nicht für möglich gehalten hatte. Und diese Eile, letztendlich ist Deutschland dadurch wieder vereinigt worden, wenn alle wahrscheinlich etwas intensiver nachgedacht hätten. Wer weiß, ob es dann so schnell gekommen wäre. Aber diese Eile hatte natürlich auch einen Nachteil, weil Deutschland auch wirklich wie in so einer Flickschuster-Operation relativ hektisch zusammengenäht wurde. Es hatte etwas von einer Operation und dieses Bild der Operation ist bei mir hängen geblieben und deshalb verdammt und zugenäht.
Jetzt haben Sie das Gedicht interpretiert, aber Sie haben ja mal gesagt, Gedichte kann man eigentlich nicht analysieren wissenschaftlich. Und jetzt ist die Frage, wie kommen Sie auf dieses verdammt und zugenäht? Da denke ich, das ist etwas, was man zwar so weit, wie Sie es jetzt erklärt haben, erklären kann, aber wann Ihnen das einfällt, ich glaube, das ist doch, ich weiß nicht, ist das eine Begabung oder was ist das?
Ich bin mit Sprichworten aufgewachsen. Also meine Mutter war eine Virtuosin des Sprichwortes. Das fing morgens an, wenn ich keine Lust hatte, zur Schule zu gehen und ja mit 8, 9 Jahren dann gerne länger liegen bleiben wollte. Und sie mir die Bettdecke klaute mit den Worten, fix, 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 sonst verdiene